SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen. Wir haben heute den Psychiater und Schriftsteller Jakob Hein zu Gast mit seinem neuen Buch Hypochonder Leben länger. Ein unterhaltsames und informatives und persönliches Buch, in dem Jakob Hein aus seiner psychiatrischen Praxis erzählt und mit einigen Vorurteilen über seine Zunft aufräumt und auch über Hypochonder. Mein Name ist Anja Brockert. Wir sind im neuen Literaturhaus in Heilbronn im charmanten Trappenseeschlösschen. Corona-bedingt findet unsere Veranstaltung digital statt, ohne Publikum hier im Saal. Aber immerhin sind wir zu zweit mit Abstand auf der Bühne. Ich freue mich, dass Jakob Hein aus Berlin angereist ist. Herzlich willkommen, Herr Hein.
Hallo, schönen guten Abend, Frau Brockert.
Ja, meine erste Frage an Sie ist vielleicht etwas überraschend. Wie viele Zähne haben Sie als Psychiater schon gezogen?
0,0. Ich bin jemand, der sehr ungern zum Zahnarzt geht, um sozusagen meine Zahnarztphobie in freundliche Worte zu kleiden. Und deswegen habe ich sehr wenige Zähne bisher gezogen. Metaphorische Zähne sehr viele. Das ist irgendwie, also metaphorisch ist das ein tägliches Geschäft. Aber tatsächliche Zähne habe ich nicht gezogen, obwohl ich es dürfte.
Sie dürften es. Das ist nämlich das Interessante, weil Psychiater Medizin studiert haben und nicht Psychologie, wie man denkt.
Genau, ja. Also wie doch sehr viele Menschen denken. Also viele wissen nicht, was wir studiert haben, irgendwas mit Psycho halt. Und also auch mich hat das ja mal überrascht, dass ich Medizin studieren musste für den Beruf. Aber ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, mich an so einen Zahnarztstuhl als Ausführender zu stellen, sondern das finde ich schon schlimm genug, wenn ich mich da reinlegen muss als Patient.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für die Patienten ist das auch nicht so eine schöne Vorstellung, von einem Psychiater die Zähne gezogen zu bekommen.
Ich bin auch handwerklich sehr, also ich habe auch im Laufe meines Studiums feststellen können, dass ich für so handwerkliche medizinische Tätigkeiten gar kein Talent habe. Also die handwerklichen Sachen macht bei uns zu Hause auch meine Frau und ich bin mehr so für Backen und Waschen und so eine Sachen zuständig.
Ja, interessant. Wenn man das Wort Psychiater hört, dann zucken viele erstmal zurück. Sie schildern das in Ihrem Buch auch. Da haben sich irgendwie beim Psychiater ziemlich viele Klischeevorstellungen, schräge Klischeevorstellungen eingenistet. Welche sind Ihnen so präsent?
Also es gibt unendlich viele. Also ich habe dieses Buch praktisch wortwörtlich genau über all diese Klischeevorstellungen geschrieben, weil die ja so lustig sind. Naja, die schwierigste finde ich eben, dass wir eigentlich Sadisten sind, die eben nur versehentlich den Arztberuf ausüben. Also so eine Vorstellung, die mit Zwangsjacken, Fixierungen, Spritzen und Elektrobehandlungen gegen den Willen der Patienten und Patientinnen zu tun haben. Also so eine unmenschliche Art von Medizin. Leider hat die eine Wurzel. Also die Psychiatrie ist erst seit wenigen Jahrzehnten sehr viel menschlicher in Deutschland, als man das denken würde. Aber das ist für mich die schlimmste Vorstellung. Und dann gibt es lustige Vorstellungen, dass wir neben gelangweilten Oberstudienrätinnen auf unserem Sessel schlummern und alle Dreiviertelstunde der Kurzzeitwecker eben klingelt, damit die Patientinnen und wir selber aufwachen. Das ist leider überhaupt nicht so. Also die Klischeevorstellungen über Psychiater sind sehr häufig und viel.
Ja, es gibt die Klischeevorstellungen, die natürlich auch, sagen wir mal, durch Film und Fernsehen natürlich auch noch mal ein bisschen unterstützt werden, ne? Oder ziemlich. Also es gibt so eine Episode in dem Buch, wo Sie erzählen, Sie waren, glaube ich, mal Medienbeauftragter der Charité.
Ja. Und dann haben mich Filmproduktionen angerufen und haben gesagt, sagen Sie mal, wo beziehen Sie denn Ihre Zwangsjacken? Und da habe ich gesagt, was sind für Zwangsjacken? Na, Ihre, die Original. Wir wollen für unsere Filmproduktion richtige Zwangsjacken. Ich habe nie eine Zwangsjacke gesehen, außer in diesen Filmen, von denen Sie gerade reden und denen Sie offensichtlich wieder drehen wollen.
Kann es auch sein, dass wir so eine Art Abwehrhaltung haben, weil wir immer die Sorge haben, so ein Psychiater, also auch wenn man jetzt einem Psychiater zum Beispiel im privaten Kontext begegnet, dann zuckt man ja auch immer erstmal zurück, weil viele so die Sorge haben, irgendwie so, der kann mich jetzt sofort durchleuchten und wenn ich jetzt hier sofort nach dem Essen das Geschirr abräume, dann sagt er mir gleich, ich habe eine Zwangsstörung.
Also die von mir sehr geschätzte Nora Tschirner hat das so schön gesagt, sie hat gesagt, wir haben ein grundsätzliches gesellschaftliches Missverständnis und das besteht darin, dass wir glauben, dass die Leute, die zum Psychiater gehen oder die sich in psychiatrischer Behandlung befinden, dass die gestört sind. Eigentlich sind das Leute, die vollkommen in Ordnung sind und die sagen, ich glaube, ich würde mein Problem, was ich mit mir rumschleppe, gern mal klären. Das sind eigentlich total gute Leute, sehr normale Leute, wie ich leider sagen muss. Und die anderen, die diese Ängste haben, das sind ja irgendwo Ängste vor den eigenen Abgründen der Seele. Ich würde da jedem gern die Angst nehmen wollen und sagen, du probierst doch mal aus, so schlimm ist es alles gar nicht. Aber damit hängt das eher zusammen. Ich glaube, wir schrecken ein bisschen vor uns selbst zurück, wenn wir unsinnigerweise vor einer Psychiaterin oder vor einem Psychiater zurückschrecken.
Wir kommen gleich noch ein bisschen auf die Arbeit. Sie sind ja nicht nur Psychiater, sondern eben im Parallelleben ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, haben viele Romane veröffentlicht, zuletzt die Orientmission des Leutnant Stern. Das ist so eine kuriose Schmuggelgeschichte, würde ich mal sagen, aber wahr, die im Ersten Weltkrieg spielt. Wunderbar zu lesen. Dieses neue Buch jetzt eben ist keine Fiktion, sondern ich würde mal sagen, ein erzählendes Sachbuch über Ihre Arbeit als Psychiater. Wie kam es dazu? Warum plötzlich ganz anderes Genre, ganz anderes Thema?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich mich ja immer schon von dem, was ich erzählen wollte, leiten lassen. Also ich habe ja mal ein Buch über so eine Art Faustiade geschrieben im 20. Jahrhundert, vor mir den Tag, hinter mir die Nacht. Das war dann eben auch vollkommen anders, wurde dann gesagt. Der Herr Jensen ist ja in einem ganz anderen Ton verfasst als sicherlich die Orientmission des Leutnant Stern. Also mich hatte eine Journalistin, die Frau Kullmann, hatte mich angesprochen, hat gesagt, sagen Sie mal, warum schreiben Sie denn nicht mal ein Buch über Ihre Arbeit als Psychiater? Und sie war ungefähr die Zehnte, die sowas in der Richtung fragte. Und da habe ich gesagt, ach, wissen Sie immer dieses, das wissen doch immer eh schon alle Leute vorher, wie man ist, dass man irgendwie nur gelangweilt neben Lehrerinnen sitzt und denen nicht zuhört oder dass man irgendwie Sadist im weißen Kittel ist und so. Und dann hat sie gesagt, na, wissen Sie was, Herr Hein, dann schreiben Sie doch das Buch Der Psychiater, der ich nicht bin. Und da habe ich gesagt, ja, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Also da hatte ich sofort so ein Bild im Kopf von der ersten Geschichte, was ich da gerne erzählen würde. Und dann kam die zweite, die dritte und dann rundete sich das Buch ab. Also das war wirklich ein Geschenk auch von Frau Kullmann, was sie mir ganz versehentlich machte. Und so kam das dazu. Ich hatte mich vorher lange gewehrt, weil ich wollte ja nicht unbedingt der schreibende Psychiater oder so ein Quatsch sein. Aber so war das gut. Ich habe dann auch für die Lit Cologne einen Abend über Oliver Sacks machen dürfen und habe dadurch auch den Neurologen, den schreibenden Neurologen, er ist auch ein ziemlich guter Schriftsteller, würde ich bewundernd sagen wollen, und habe dadurch auch ein bisschen auch meine Scheu verloren, mich auch dieses Themas zu widmen.
Was war die größte Herausforderung beim Schreiben dieses Buches, würden Sie sagen?
Die Haltung zu meinen Patientinnen und Patienten, weil ich wollte eigentlich keine Fälle erzählen. Mhm. Das haben ein paar Leserinnen angemerkt, so ein bisschen enttäuscht. Mensch, wir hatten gehofft, dass Sie mal saftig ein paar Fälle beschreiben. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil ich da große Scheu hatte und auch keine Intimitäten verletzen möchte. Wenn ich jetzt mit Patientinnen im Dialog bin oder in therapeutischer Arbeit bin, dann möchte ich nicht dabei so parallel denken, ah Mensch, das wäre was Dolles für ein Buch auch. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr davon, wie sah Ihr Mann aus, als er diese Sachen gesagt hat und in welchem Raum waren Sie gerade. Also das wollte ich eben schon vermeiden und gleichzeitig natürlich ist die Essenz der Arbeit, ist ja die Begegnung mit diesen Menschen, die dann eben meine Patienten sind. Und deswegen war das, würde ich sagen, die größte Herausforderung.
Was so schön ist an dem Buch, ist, dass es empathisch ist, aber eben auch so eine ganz leichte, auch manchmal selbstironische, humorvolle Tonlage trotzdem hat. War das leicht, diesen Ton zu finden?
Also ich würde sagen, das ist eine Grundvoraussetzung für Psychiatrie. Also die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne aus der Psychiatrie, durch die lange Zeit in der Uniklinik und so, kennt man ja dann doch eine ganze Menge Kollegen und Kolleginnen. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Also ich habe ja früher immer mal Tanzmusik gespielt bei öffentlichen Veranstaltungen. Und wenn wir jetzt irgendwie Betriebsfeier hatten in der Klinik, dann war also das Lied Psychiater von Fanny van Dunn war ein großer Hit. Mein Psychiater hat sich umgebracht, jetzt brauche ich einen neuen. Da können Psychiater ganz, ganz laut drüber lachen.
Jetzt hören wir mal, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, diesen Beruf zu ergreifen. Sie lesen uns eine Passage aus Ihrem Buch.
Sehr gern. Psychiater wollte ich schon in meiner Jugend werden. Damals rollte gerade wieder eine Psychowelle durchs Land. In den Zeitschriften gab es Berichte von Experten, die allein aus der Körperhaltung, in welcher ein Mensch im Bett schläft oder wie er sich einen Kaffeekrümel von der Lippe zupft, ablesen konnten, welche sexuellen Fantasien der Krümelzupfer zu verbergen suchte. Insbesondere wussten diese Experten auch das, was die Objekte ihrer Analysen nicht einmal selbst von sich wussten. Wer gern aufräumte, war anal fixiert. Wer rauchte, war oral fixiert. Und wer gern Handball spielte, war vermutlich manual fixiert. Die Experten drückten sich unvorstellbar kompliziert aus und waren in ihren Analysen völlig sicher, frei von Zweifeln. Sie konnten mit letztgültiger Sicherheit die psychische Verfassung ganzer Gruppen von Menschen auf den Punkt bringen. Da ich, wie so viele in meiner Jugend, gerade eine Zeit durchlebte, in der ich auf intensive Weise meine eigene Psyche nicht verstand, erschien mir die Vorstellung, nicht nur irgendwann dieses Dilemma zu lösen, sondern auch noch die Psychen anderer Menschen zu verstehen, äußerst verlockend. Nahezu paradiesisch kam mir damals der Gedanke vor, die Psyche von Frauen verstehen zu können. Das hätte mich von allen meinen männlichen Freunden unterschieden und auch von einigen weiblichen. Ein angenehmer Nebeneffekt meiner Begeisterung für die Psychiatrie war, dass ich endlich eine Antwort auf die Frage parat hatte, mit der Jugendliche von Erwachsenen am häufigsten gequält werden. Ich konnte jetzt sagen, dass ich Psychiater werden wolle. Aus einem mir nicht bewussten Grund konnte ich diesen Wunsch sogar noch konkretisieren. Ich wollte Kinder- und Jugendpsychiater werden. Das klang kompliziert und spezifisch und schob ungewollten Berufsberatungen auf Familienfesten ein Riegel vor. Sogar unter Gleichaltrigen war mein Berufswunsch auf leicht gruselige Art akzeptabel. Meine Eltern fanden meine Faszination interessant und wesentlich unterstützenswerter als meine vorherige Idee, irgendeine Art von Künstler werden zu wollen. Darum kauften sie mir Bücher zum Thema, Klassiker der psychologischen und psychotherapeutischen Literatur. Mit viel Interesse und oft auch einiger Mühe las ich und las, manchmal verstand ich was, häufiger ergaben sich neue Fragen. Und je mehr ich eintauchte in die komplexen Fragestellungen, desto interessanter wurde das Gebiet für mich. Obwohl ich irgendwann sicher war, dass auch der beste Kenner der menschlichen Psyche nicht über eine Art psychologischen Röntgenblick verfügt, mit dem er die Seele seines Gegenübers durchschauen kann, unabhängig davon, ob der das möchte oder nicht, war mein Wunsch, Psychiater zu werden, nicht kleiner geworden, sondern sogar gewachsen. In der ersten Zeit war ich davon ausgegangen, dass ich für die Ausübung des Berufs Psychiatrie studieren müsste. Wie die meisten Menschen hatte ich keine Ahnung von den Unterschieden zwischen Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse. Irgendwie, so nahm ich an, war das bestimmt alles dasselbe. Meine Eltern kamen aus der Welt von Theater und Film, wo die Grenzen zwischen Dramatiker, Dramaturg, Redakteur und Regisseur auch fließend sind. Alle hatten Germanistik studiert und waren der Meinung, den eigentlich entscheidenden künstlerischen Beitrag geleistet zu haben. Da ich niemanden kannte, der Psychiatrie studiert hatte und das Fach auch im Fächerkatalog der Uni nicht gelistet war, vermutete ich stark, Psychologie studieren zu müssen, um später Psychiater werden zu können. Warum ich ausgerechnet diesen Beruf anstrebte und nicht Psychologe werden wollte, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich bin mir jedenfalls absolut sicher, dass es nicht an einem unbewussten Verlangen lag, Medikamente zu verschreiben. Irgendwann fand ich heraus, dass ein Psychiater zunächst Medizin studieren muss. Das war eine Überraschung. Warum sollte man dröge Fakten über die Leber und das Sprunggelenk lernen, wenn man doch nur psychisch Kranken helfen wollte? Das erschien mir wie eine merkwürdige Verschwendung von Zeit und Wissen. Dasselbe Gefühl sollte ich später übrigens auch bei meinen Kommilitonen wiederfinden, die Chirurgen oder Internisten werden wollten und sich nun fragten, warum sie hier in einem Seminarraum saßen und etwas über das Strukturmodell der Psyche nach Freud lernen mussten. In jedem Fall fügte ich mich in die Notwendigkeiten und bewarb mich erfolgreich für ein Studium der Humanmedizin.
Vielen Dank, Jakob Hein. Ja, wie kam es jetzt zu der Entscheidung Kinder- und Jugendpsychiatrie? Warum gerade diese Altersgruppe?
Ja, also das Schöne an jedem Studium ist ja, dass man das Spektrum kennenlernt. Man sieht eben das Gesamte, wie das gesamte Fach ist. Und ich habe mich sehr begeistert für die Pädiatrie. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, was würde ich denn hier in der Pädiatrie machen wollen? Und dann wäre das
Kinderheilkunde.
In der Kinderheilkunde. Mhm. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Also ich habe eine sehr schöne Zeit zum Beispiel gehabt in der Kinderkrebsheilkunde, also wo ich viel gelernt habe. Schön heißt nicht, dass alles witzig ist, was man dort erlebt. Aber da habe ich einfach tolle Kollegen getroffen, kennenlernen dürfen. Ich habe eine gute Zeit in der Kinderendokrinologie gehabt. Naja, und am meisten interessieren würde mich die Psychiatrie in der Kinderheilkunde. Und genauso ging es mir in der Psychiatrie, dass ich dann dachte, Mensch, das ist echt ein interessantes Fach. Aber am liebsten würde ich eigentlich auch mit Kindern zusammenarbeiten. Und also das ist eigentlich eine Verbindung der beiden Medizinzweige, die mir am meisten gefallen.
Na, ich habe deswegen noch mal so ein bisschen nachgefragt, weil Sie an einer Stelle in dem Buch schreiben, die haben ihren Witz noch.
Ja, Ja, also ich glaube, deswegen mag ich das, mit Kindern zusammen zu arbeiten, weil die irgendwie einem nichts vormachen. Oder also ich finde, man hat einen sehr unmittelbaren Zugang zu denen und die sagen einem auch, wenn sie einen blöd finden. Und dann, ja, dann muss man das jetzt erstmal so hinnehmen und überlegen, was man damit macht. Das machen ja Erwachsene nicht. Erwachsene sind ja ganz höflich und kommen dann nicht wieder. Und dann weiß man nicht, warum. Finden sie einen blöd oder haben sie Sorgen? Würden sie gerne angerufen werden? Also bei Kindern und Jugendlichen ist das unmittelbarer. Also ich komme damit zumindest sehr gut klar.
Ja. Wir haben jetzt ein Jahr Pandemie hinter uns. Die seelischen Folgen, hört man immer, sind noch gar nicht so richtig absehbar. Stellen Sie in Ihrer Praxis Verstärkungen von bestimmten Problemen fest?
Ich dachte, wir könnten heute einmal so tun, als ob wir auf einer Insel der Pandemiefreiheit leben. Naja, also das ist schwierig. Also wir sind als Praxis sozusagen über Nacht gefragt. Also wir können da nicht so gute Unterschiede feststellen, weil wir sowieso immer voll sind. Wir haben sehr viele Patienten. Es ist eine sehr belastende Zeit für uns alle. Ich behalte meinen Optimismus. Das ist ein strukturelles Problem von mir, dass ich Optimist bin. Ich bin ja selber in einem anderen Land aufgewachsen als das Land, in dem ich heute lebe. Und ich habe auch ganz viel verpasst. Ich habe zum Beispiel guten Geschichtsunterricht verpasst. In der DDR war der Geschichtsunterricht erbärmlich, würde ich heute sagen. Und bin trotzdem ein heiterer, glücklicher Mensch geworden. Ich glaube, es gibt unveränderliche, sehr problematische Sachen in dieser Pandemie. Und ich empfehle mir selber und aber auch allen, die mich danach fragen, darauf nicht zu fokussieren, weil das macht uns nur noch trauriger und noch depressiver, sondern ich probiere halt schon sozusagen die Chancen oder den Optimismus sozusagen weiter zu filtern. Natürlich, das ist eine ganz schwere Zeit für uns alle. Das ist für die Kinder und Jugendlichen genauso schwer wie für jeden Erwachsenen. Ich sehe da auch nicht so große Unterschiede. Ich glaube, dass man viel nachholen kann. Wenn man jung ist, dann hat man ja, wenn alles gut läuft, eben statistisch noch 70 Jahre zu leben. Da kann man eine ganze Menge nachholen. Also wir haben viel zu tun, aber das haben wir auch immer. Und Zum Beispiel ist es eben auch so, wir entdecken auch so viele Sachen. Ich finde es so begeisternd, dass jetzt durch die Pandemie entdeckt worden ist, dass die Schule auch ein Ort sozialer Begegnung ist. Wurde uns ja jetzt ganz viel erzählt von Politikern und Politikerinnen. Aber das wusste ich auch schon vorher. Und ich habe mich ganz akut gefragt in der Krise, warum haben wir denn darauf nie irgendeinen großen Wert gelegt? Die Lehrer und so, die haben sich darum schon auch gekümmert, oft vor Ort, weil sie das auch wussten. Aber von Seiten der Politik ist dieser soziale Aspekt von dem Ort Schule total unterbelichtet gewesen. Also es gibt ja an den größeren Schulen, so Gymnasien und so, gibt es ja nicht mal standardmäßig eine Art Casino oder Begegnungsraum oder irgendwas. Ja, da ist dann der Hort vorbei, meistens in den Ostbundesländern. Und dann war es das mit sozialer Begegnung, weil das ist ja ganz unwichtig. Plötzlich kommt die Pandemie, plötzlich wird einem erzählt, das sei ja ein Ort sozialer Begegnung. Also ich hoffe, dass wir eben uns auch ein paar Lehren aus der Pandemie positiv eben, dass wir die retten können in die Zeit nach der Pandemie, die ja jetzt auch sozusagen anbricht. Also da würde ich auch sagen, also ich darf ja auch Menschen impfen und bin überzeugt davon, dass wir da natürlich jetzt uns alle noch zusammennehmen müssen. Aber ich habe schon so einen kleinen Lichtschimmer am Ende des Tunnels gesehen.
Ja, Sie strahlen auch wirklich diesen Optimismus aus. Ich glaube, das tut richtig gut. Wir müssen jetzt unbedingt über die Hypochonder reden.
Ja.
Ja, kommen wir ja nicht drum herum. Oder die hypochondrische Störung, um es genauer zu sagen. Also, es zuckt bei mir immer unterm rechten Auge. Stellen wir uns jetzt mal vor. Und dann gehe ich natürlich ins Internet. Und dann gucke ich, was könnte das sein? Was haben die mir so für Vorschläge anzubieten? Und dann tut mir der Rücken weh. Und dann denke ich, oh Gott, hoffentlich kein Bandscheibenvorfall. Ist das schon hypochondrisch?
Meistens ist es Krebs, sage ich dann immer beruhigend. Ich weiß es nicht. Ich wollte mal sagen, also an der Stelle, dass es einigen Hypochondern oder vielen Hypochondern tatsächlich im Moment ganz gut geht. Also jetzt Leuten, die besonders Sorgen vor Infektionskrankheiten haben, die können sich gerade genau so verhalten, wie sie wollen und niemand nimmt Anstoß daran. Die können FFP3-Masken tragen in der Öffentlichkeit und können aufs Händeschütteln verzichten und niemand findet es merkwürdig. Und es gibt also durchaus eine Gruppe von Hypochondern, die jetzt im Moment gerade in der Normalität sich befinden und die dann, wenn dann sozusagen der Zustand, der Status quo ante wieder kommt sozusagen, durchaus sich dann ein bisschen alleingelassen fühlen. Es gibt auch sozial phobische Menschen, die sehr begeistert davon sind, dass jetzt alle die Möglichkeiten von Online-Treffen und Konferenzen entdecken und dass die Liefermöglichkeiten von Lebensmitteln und allem drum und dran sich stark verbessert haben. Also natürlich ist die Krise für uns alle belastend. Aber was so Ihre hypochondrische Frage oder die Symptomfrage betrifft, naja, also der erste Arzt, der heute aufgesucht wird, ist ja immer Dr. Google. Und ein Arzt, der damit nicht leben kann oder das nicht versteht, der passt nicht in unsere Zeit. Also wenn ich Patienten zum Beispiel Medikamente verordnen will, schreibe ich ihnen in der Regel 2 Alternativen. Also gibt es ja meistens 2, 3 Möglichkeiten auf einen Zettel, wirklich auf einen ganz normalen Schmierzettel und sage, nehmen Sie das mit, gucken Sie da im Internet so ein bisschen herum und dann sagen Sie mir, welches dieser Medikamente Sie für sich präferieren würden. Mhm. Weil im Normalfall oder bis vor, was weiß ich, 15 Jahren, hätte ich die vielleicht gleich auf ein Rezept geschrieben. Dann wäre aber das Gleiche passiert. Der Patient wäre nach Hause gegangen, hätte das alles im Internet nachgeguckt und hätte gesagt, um Himmels Willen, wie können Sie mir das verschreiben? Wissen Sie denn nicht, dass meine Tante Amalia Bluthochdruck hatte und da steht, dass wenn Verwandte zweiten Grades Bluthochdruck haben, das ein ganz gefährliches Medikament ist. Und dieses Problem kann ich umgehen und nutze das. Man muss immer seine Grenze finden. Ich hatte mal einen Patienten mit 45 Hauptsymptomen, die ihn umtrieben. Und seine verschiedenen internistischen Ärzte waren der Meinung, dass er sich mit mir konsultieren soll im Hinblick auf möglicherweise eine hypochondrische Störung. Das war anstrengend. Was machst du mit 45 Hauptsymptomen? Ja? Wir haben die dann auf Karten geschrieben und sortiert.
Oh Gott.
Ja, ja.
Man neigt ja immer so ein bisschen dazu, Hypochonder zu belächeln, ne? Oder zumindest mal die Augen zu verdrehen, wenn jetzt Person kommt wieder und sagt, ich glaube, ich habe jetzt dieses oder könnte möglicherweise das sein. Sie sehen das ja ein bisschen anders. Sie sind da sehr viel verständnisvoller.
Ich selber bin damit auch zurückhaltend, weil das ja immer in so eine Alltagssprache übergegangen ist. Das hat ja schon ein bisschen auch was leicht Verächtliches, wenn man so sagt, genau. Sie sind Hypochonder. Und das möchte ich nicht. Das finde ich einfach unschön, Patienten verächtlich zu behandeln. Also die sind ja dann gut internistisch abgeklärt. Also ich weiß in dem Moment, die haben nichts. Ich gucke mir immer natürlich die Unterlagen gründlich durch. Nicht, dass dann irgendwie 2 wichtige Untersuchungen vergessen wurden, an die ich dann noch denken würde. Also das haben wir auch schon erlebt, dass wir dann Patienten mit epileptischen Erkrankungen zum Beispiel rausgefunden haben, wo wir dann gesagt haben, hier müssen wir jetzt mal dringend was machen. Und dann wurde festgestellt, es ist eine Epilepsie und der musste erstmal ins Krankenhaus und musste erstmal die Epilepsie eingestellt werden, die ganz lange als psychische Störung firmierte, ja, leider. Aber in dem Moment weiß ich ja, der hat gar keine bedrohlichen internistischen Symptome. Aber irgendwas, wir wollen uns ja die Symptome trotzdem sagen. Und das kann man ja gemeinsam rausfinden. Und man kann es als Zeichen nehmen, das eigene Wohlbefinden zu vermehren. Und dann kann man mal überlegen, an welchen Stellen gibt es denn Faktoren, die das eigene Wohlbefinden einschränken. Vielleicht, wenn Sie am Ende den Beruf und den Ehemann gewechselt haben, haben Sie immer noch das Augenzucken, aber sind eine ganz viel glücklichere Augenzuckerin.
Warten
wir mal ab, wie das dann ist. Ich will sagen, so etwas lohnt sich ja immer und wir machen aber tatsächlich die Erfahrung, dass dann eben auch solche Symptome gut rückläufig sind.
Und jetzt die gute Nachricht. Hypochonder leben länger. Warum?
Ja, also das ist tatsächlich ganz interessant. Erst denkt man natürlich, leben die länger, weil die ja sich schon um kleinste Krankheitssymptome rechtzeitig kümmern, so wie wir Ärzte uns das wünschen. Die warten nicht, bis irgendwie der offene Bruch eitert, sondern gehen schon sozusagen mit der leichten Prellung zum Arzt. Aber dann gab es die Gegentendenz, die gesagt haben, ja Moment, was leben die denn für ein Leben? Sie leben ein Leben voller Stress und Sorge. Vielleicht sterben die früher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil die ja so viel Sorge haben. Und dann gab es eine große Studie dazu und die konnte zu meinem Glück, weil das ein schönerer Buchtitel ist. Also stellen wir mal vor, Hypochonder sterben früher, hätte der Verlag wahrscheinlich gar nicht gemacht. Zu meinem Glück ist es eben so, dass tatsächlich unterm Strich Hypochonder länger leben. Ich benutze das auch nur als einen Satz, um Patienten sozusagen positiv zu entwaffnen, um zu sagen, ja, ist doch nicht schlimm. Und dann sind sie eben über Hypochonder. Also sie können doch nicht einerseits das Problem haben und dann andererseits sich auch noch für dieses Problem schelten. Es ist okay, lassen Sie uns mal darüber nachdenken, warum es so ist.
Mal was ganz Praktisches, wo wir sie gerade hier haben, wenn man jetzt einen Hypochonder im Freundeskreis hat oder als Angehörigen. Was empfehlen Sie denn, wie man mit so jemandem umgeht? Also ignorieren oder zu jedem Arztbesuch irgendwie mitgehen, mitfiebern? Was macht man denn da?
Ich finde ja, dass nur sehr schlechte Psychiater allgemeine Ratschläge über hypothetische Patienten und Patientinnen geben. Ich finde, das Wichtigste ist, also gut, dass Sie das fragen, ich finde, das Wichtigste ist, dass wir unsere eigene Position dazu finden. Wenn ich mir wirklich auch Sorgen mache um diese Person, dann kläre ich das gemeinsam mit der Person ab. Wenn es mir aber reicht, was leider oder doch, wie ich merke, bei Angehörigen und Verwandten und so häufiger der Fall ist, dass man dann sagt, du hör mal zu, ich mag dich einfach wahnsinnig als Mensch, Mensch, ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit dir. Aber ehrlich gesagt habe ich in den letzten Monaten, wo habe ich das Gefühl, dass es nur noch um deine Befindlichkeit geht. Und da ich ja kein Arzt bin und auch dir alles, was ich dazu sagen kann, schon gesagt habe, würde ich mich freuen, wenn es uns irgendwie gelingt, dieses Thema jetzt vielleicht irgendwie in die zweite Reihe zu schieben. Weil ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich fühle mich hilflos und unwohl. Und ich rede mit dir viel lieber über den Film, den wir neulich geguckt haben. Oder über, keine Ahnung, über die neue Frühjahrssaat, die du dir in den Garten gepflanzt hast, als nochmal darüber zu reden, dass es irgendwie so komisch riecht. Also man muss eine eigene Position. Wir haben keine Verantwortung. Also die meisten von uns sind ja keine Ärzte und schon gar keine Psychiater. Und deswegen sollten wir auch nicht so tun, als ob wir das wären. Das ist für Patienten äußerst lästig eigentlich auch und nicht hilfreich so, ja.
Ein Thema, was wir jetzt schon immer so ein bisschen touchiert haben oder Sie vor allen Dingen touchiert haben, ist der Begriff der psychischen Normalität. Da sind die Grenzen sehr fließend. Und wir hören jetzt mal einen Auszug aus dem Kapitel für Sie. Also für Sie als Psychiater ist das bestimmt alles ganz normal. Und es geht zunächst um die Frage, wann eigentlich jemand behandlungsbedürftig ist.
Genau, das ist für mich auch immer wieder ein großes Problem, weil wir immer gefragt werden, wo kommen eigentlich unsere Patienten her oder auch wer entscheidet überhaupt, dass man jetzt in Behandlung muss? Also ist man beispielsweise überzeugt, ein Gesandter des Planeten Mars auf der Erde zu sein und folgt aus dieser Überzeugung kein Problem für den Marsmenschen selbst oder seine Mitbewohner hier auf der Erde, außer dem Umstand, dass ihm die Mehrzahl der Erdenbewohner widersprechen wird, so ist das aus psychiatrischer Sicht nicht unbedingt ein behandlungsbedürftiger Zustand. Na, hören Sie mal, das ist doch nicht normal, wird einem der eine oder die andere Angehörige wütend entgegenschnauben. Da müssen Sie doch was machen, Sie sind doch schließlich Psychiater. Doch wir können da nur mit den Schultern zucken. Nach Ansicht der meisten Menschen ist es sicher nicht normal, aber es ist die Art von Unnormalität, für die wir uns nicht zuständig fühlen. Patienten, also Leidende, und wenn die Menschen nicht leiden, fühlen wir uns in der Regel nicht bemüßigt, ihnen zu helfen, von welchem Planeten sie nun noch kommen mögen. Durch unseren Umgang mit der Normalität des menschlichen Miteinanders und ihren Außenbereichen haben vielleicht einige von uns die Schamhaftigkeit gegenüber unseren eigenen Schwächen abgelegt. Ein Kollege von mir kam zum Beispiel täglich mit 2 Hunden der Rasse Mops zu seinem Arbeitsplatz. Ich möchte auf die sich hier nahezu zwangsläufig ergebenden Wortspiele verzichten. Ich bin mir sicher, dass er sie alle schon mehrfach gehört hat. Ich selbst spiele mit meinen Patienten gern Bop It, ein Spiel, bei dem man gegen einen ziemlich hässlichen Plastikklotz schlagen muss. Und bestimmt habe ich noch weitere Macken, die ich nicht einmal in der Lage bin zu erkennen. Legt man also nun eine sehr engherzige Lesart von Normalität zugrunde, so kann man vielleicht tatsächlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass Psychiater alle selbst nicht normal seien. Aber das liegt mehr im Auge des Betrachters als im Gegenstand seiner Betrachtung. Es hängt mit kognitiver Dissonanz zusammen, über die später noch zu reden sein wird. Wer sind also meine Patientinnen und Patienten, wenn sie weder hobbylose Milliardärsgattinnen noch schreiende Psychomörder sind? Ich bekomme diese Frage oft gestellt und meine spontane Antwort war lange: Menschen wie du und ich. Aber ich musste feststellen, dass diese Antwort mein Gegenüber verunsicherte. Ich glaube besonders das Wort du darin. Also versuchte ich es mit ganz normale Menschen. Dabei scheint es sich jedoch um ein Paradoxon zu handeln, denn warum sollten sich ganz normale Menschen in psychiatrische Behandlung begeben? Wenn es einen einzigen Begriff gibt, mit dem ich als Psychiater ein besonderes Problem habe, dann ist es das Wort normal. Und dabei geht es noch nicht einmal um dieses Wort. Gern würde ich Menschen im Allgemeinen und meinen Patienten im Besonderen bestätigen, sie seien normal. Das Problem besteht für mich darin, dass dieser Begriff eine Dichotomie, eine Zweigeteiltheit der Welt impliziert, die ich nicht teile. Nämlich Dinge auf dieser Welt, die normal sind und eben Dinge, die unnormal sein sollen. Ich finde diese Zweiteilung sehr problematisch und unvorteilhaft. Denn wer genau sollte entscheiden dürfen, wo diese Grenze verläuft? Meiner Meinung nach sollten das weder Politiker noch Psychiater sein. Die Politik sollte definieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel für ein verträgliches gesellschaftliches Miteinander sind. Und die Psychiatrie sollte denen helfen, die unter ihrem Verhalten oder dem ihrer Mitmenschen leiden. In jedem Fall finde ich meine Patientinnen und Patienten nicht unnormal. Sie haben Probleme, sie leiden unter einer psychischen Krankheit oder unter sehr schwierigen Lebensumständen, aber sie sind nicht unnormal. Besonders hat sich mir eine Episode eingeprägt, als ich einen jungen Mann, der sich mit einer akuten Psychose in der Rettungsstelle vorgestellt hatte, auf unserer Akutstation begleitete. Der Mann litt unter starken Verfolgungswahn und hörte Stimmen, mit denen er auch Gespräche führte. Er war drogenabhängig und ihm drohte die Obdachlosigkeit. Alle gängigen Vorstellungen vom psychischen Anderssein trafen gewissermaßen auf diesen Mann zu. Ich begleitete ihn lieber zur Station, damit er dort sicher ankam. Bei akuten psychischen Erkrankungen besteht ein hohes Suizidrisiko, weil die Patienten diese schwerste Veränderung ihres Erlebens kaum aushalten. Der Patient hatte nichts gegen meine Begleitung. Er rauchte auf dem Weg und diskutierte unablässig mit seinen Stimmen. Doch kurz bevor wir auf der Station eintrafen, schaute er mich plötzlich an und sagte: "Wo genau bringen Sie mich eigentlich hin?" Auf die Station 155, sagte ich sowohl wahrheitsgemäß wie auch ausweichend. Wir gingen währenddessen weiter auf die Stationstür zu, unser nur noch wenige Meter entferntes Ziel. Ich hatte Sorgen, dass mein Patient mir so kurz vor dem Ziel noch abhauen könnte. "Was ist denn das für eine Station?", fragte er. "Von unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie", sagte ich. "Es war mir sehr wichtig, dass wir es auf die Station schafften." "Aber nicht, dass da lauter Irre rumlaufen", sagte er. "Nein", konnte ich ihn beruhigen, "da sind nur Menschen wie Sie und ich."
Vielen Dank, Jakob Hein. Eine kurze Lesung aus dem Buch Hypochonder Leben länger im SWR 2 Lesenswertgespräch heute aus dem Literaturhaus Heilbronn. Das klingt empathisch und irgendwie auch erleichternd, wie Sie auf die Patienten gucken und auch wie Sie dem jungen Mann geholfen haben. Und mir ist auch ein bisschen klarer, warum man Psychiater gerne unterstellt, dass sie selber einen an der Klatsche.
Genau. Das ist eigentlich, glaube ich, das häufigste Vorurteil, was ich vorhin vergaß. Wahrscheinlich verdrängt.
Stimmt, ja,
haben Sie verdrängt. Wahrscheinlich verdrängt.
Sie hatten eben diese kognitive Dissonanz erwähnt. Was genau ist das in diesem Zusammenhang?
Dass wir das glauben wollen, was wir uns einreden. Deswegen empfehle ich den Patienten nicht, morgens in den Spiegel zu gucken und zu sagen, du bist hässlich, dumm und ein grauenvoller Mensch und dieser Tag wird sich in eine lange Kette von schrecklichen Tagen deines Lebens einreihen. Weil Deutsche sind nämlich sehr skeptisch, was so positive Psychologie betrifft. Wenn man sagt, schauen Sie doch morgens in den Spiegel und sagen, du bist recht erfolgreich, du siehst leidlich gut aus, hast ein gutes Leben und sieh mal zu, sozusagen, was für einen leckeren Saft du dir aus den Früchten dieses Tages quetschen kannst. Und das finden die Patienten dämlich. Die sagen dann, ja, sieh mal mit Ihrem Psycho-Sprech, das müssen Sie mir wohl sagen. Manchmal sagen das Patienten, das müssen Sie mir, glaube ich, sagen. Und deswegen sage ich immer kognitive Dissonanz, weil wenn man denen das mit dem Negativen vormacht, wenn man sagt, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sagen sowas ganz Schreckliches über sich, dann sagen die Patienten, ja, das wird bestimmt ein Scheißtag. Und sagt man, ja, stimmt. Und jetzt, wenn das stimmt, dann muss das Gegenteil auch stimmen. Und das ist kognitive Dissonanz, also dass du dich selber natürlich irgendwo hinleitest, also du probierst das zu vermindern, also du, wenn du sagst, ich versage immer, ich bin grauenvoll, ich bin immer wahnsinnig ungeschickt und dann muss ich eine Puzzleaufgabe lösen und angenommen, es geht mir erstmal ganz gut von der Hand, dann sagt mein Unterbewusstsein, warte mal, du bist doch der ungeschickte, grauenvolle und dann sofort fange ich an zu zittern und deswegen ist es gut, auch mal eine gute Meinung über sich selber zu haben.
Ja, ist plausibel. Und was ist Bop-It?
Bop-It. Das ist ein Stück Plastik. Entweder man muss dagegen hauen, man muss an so einem bestimmten Knopf drehen oder man muss an so einem anderen Knopf unten ziehen und das in zufälligen Reihenfolgen. Ich spiele das manchmal gegen meine Patienten. Und gerade die jüngeren Patienten finden es toll, dass sie mich darin besiegen.
Es ist interessant, dass Sie spielen.
Ich spiele mit allen meinen Patienten, ja.
Und warum?
Weil es Spaß macht. Und also ich habe manche Patienten, die dann so ganz klar sagen, wo man richtig merkt, wie, also wenn die 15 Minuten konzentriert über sich sprechen, über sich, über ihre schwierigen vielleicht Familienverhältnisse, Stress in der Schule, dass sie dann sagen, so. Und dann sage ich, naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann können wir doch noch was spielen. Oh ja, wunderbar.
Und dann gehen die einfach entspannter wieder raus?
Dann gehen die entspannter wieder raus. Mir ist auch wichtig, bei mir ist nicht die Negativitätssprechstunde. Also es ist eben nicht so, solange du schlimme Sachen erzählen kannst aus deinem Leben, darfst du hier bei mir sein. Wenn das dann vorbei ist, kannst du auch wieder gehen. Also ich habe 30 Minuten für dich. Wenn du gar keine Lust hast zu reden, können wir auch nur miteinander spielen. Ich habe auch meine Patientin, das war ganz witzig, die war so wütend auf die Welt und auf mich als Repräsentanten dieser Welt und auf ihre schrecklichen Eltern, dass sie sie zu mir geschickt haben, was für eine Beleidigung. Die hat sich vor mich hingesetzt und hat einen Sock gestrickt für ihre Schwester zu Weihnachten. Naja, dann habe ich mir eben eine halbe Stunde angeguckt, wie sie den Sock gestrickt hat. Also so, und das war eben deswegen besonders witzig, weil in dem Moment dachte ich mir schon, das ist richtig, dass ich dir jetzt zugucke und nicht irgendwie an der Rumpf, also da rumfrum und sage, leg sofort das Strickzeug weg, das ist ja wohl das Letzte. Und dann ehrlich gesagt, so da, als sie junge Erwachsene war, irgendwie 4 Jahre später oder so, brauchte sie nochmal eine Bescheinigung fürs Studium und da ist sie wiedergekommen. Da dachte ich, ja, schau mal an, der habe ich mal beim Sockenstricken zugeschaut. Und jetzt kommt sie wieder, weil sie offensichtlich unsere Gespräche nicht in so einer Erinnerung hatte, dass sie gesagt hat, nie wieder zu diesem grauenvollen Menschen.
Es gibt ja so ein paar Regeln, von denen Sie in dem Buch erzählen, die Sie in den Gesprächen haben oder die Sie in Ihrer Praxis haben. Es gibt ein paar Tabu-Wörter oder Wörter, die Sie einfach überhaupt nicht mögen. Das ist zum Beispiel müssen.
Müssen, ja. Wenn ich sage müssen, dann merke ich immer, oh, das muss ich jetzt anders formulieren. Ich will nicht müssen sagen. Müssen und schuld sind ganz, ganz schwierige Wörter, weil bekanntermaßen, man muss nur sterben, alles andere zu einem anderen gibt es Alternativen. Zum Beispiel beschreiben mir manchmal Patienten komplizierte Probleme, haben aber keinerlei Änderungswunsch oder möchten sich nicht ändern. Dann gibt es eben die Alternative, dass sie sich ändern, aber sie müssen sich ja nicht ändern, sondern sie können auch ihr Problem aushalten, sollten dann aber vielleicht, wenn es ginge, ein bisschen zufriedener damit sein, weil sie das Problem ja nicht verändern wollen. Und vor diese Alternative gestellt, denken dann die Patienten oft, ach na gut, dann ändere ich mal was. Aber sie müssen ja nichts ändern.
Aber Sie haben da wahrscheinlich eine bestimmte Strategie, mit der Sie versuchen, die Menschen zu motivieren, sich zu verändern oder etwas zu verändern.
Ja. Ja, habe ich aber eben nicht eine festgelegte. Aber ja, klar, ich höre mir die Probleme an und probiere dann irgendwie zu verstehen. Also es geht ja immer um Änderungen, die der Patient oder die Patientin eben aus sich heraus bewirken wollen oder nur können, weil ich kann ja nicht deren Leben ändern. Also manchmal habe ich Patienten, die dann so sagen, das ist aber enttäuschend. Also ich habe einen Patienten, der fällt mir sofort an, der sagt, das ist aber enttäuschend. Ich dachte, sie können mir jetzt hier was sagen. Und dann sage ich, wäre furchtbar. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen bin begeisterter Halter von Bartagamen und sage, wissen Sie was, schaffen Sie sich eine Bartagame an, das ist so ein Reptil, so ein relativ großes, schaffen Sie sich eine Bartagame an, dann wird Ihr Leben besser. Ja, dann, ich meine, vielleicht habe ich bei 10% der Patienten Glück, aber 90% der Patienten werden sagen, ja, und wenn sich dann noch rausstellt, dass ich einen Reptilienhandel betreibe, dann bin ich komplett geliefert. Ja,
dann ist aus.
Oder ich kann in eine große politische Partei eintreten. Aber jedenfalls, also jeder muss ja selbst sozusagen seine Lösungsansätze finden und die kenne ich nicht. Also ich kann dann immer nur wieder genuin sagen, ich kenne das nicht. Ja. Ja, es funktioniert auch ganz gut.
Sie hatten eben das zweite Wort erwähnt und das ist der Schuld oder der Schuldgedanke. Ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass gerade wenn Eltern mit ihren Kindern in ihre Praxis kommen, ich scheue mich immer so ein bisschen zu fragen, welche Diagnosen haben sie denn am meisten? Aber sagen wir mal, das Spektrum ist vermutlich von Magersucht bis Probleme wegen Hochbegabung. Ja? Das sind ja alle möglichen Störungen.
Hochbegabt sind die meisten.
Ja, wollen Sie dazu noch was sagen?
Nee, nicht ausführlich.
Genau, es gibt sozusagen also ein breites Spektrum und trotzdem werden sich wahrscheinlich, egal bei welcher Störung, die sozusagen psychiatrisch behandelt werden muss, die Eltern fragen, was ist mein Teil daran? Die kommen zu Ihnen und sagen wahrscheinlich, ich glaube, ich bin schuld, sonst hätte nämlich Tim oder Christina das Problem nicht. Oder? Was sagen Sie?
Diese Eltern, die Sie erwähnen, das sind immer Mütter leider. Also es ist irgendwie so ein verbreitetes Erklärungsmodell durch Populärkultur oder so. Es gab auch einen, ehrlich gesagt, nicht so großartigen psychiatrischen Kollegen von mir, der sehr prägend war, Herr Bettelheim, der also sehr viel mit Schuld operiert hat und der auch der Überzeugung war, dass zum Beispiel Mütter Autismus auslösen. Also ein völliger Unsinn, aber na gut, hat das alles sehr geprägt. Also ich habe wirklich eine absolute Abneigung gegen die Schuld, habe einen Schuldmülleimer bei mir in der Praxis, wo man seine Schuld wegschmeißen muss. Eins der wenigen müssen es bei uns und so. Weil Schuld führt dazu, dass der eine hat Schuld und der muss ins Gefängnis oder muss sich schämen oder also wird geächtet, weil er oder sie hat ja Schuld. Und der andere hat keine Schuld, ist noch viel wunderbarer, weil der hat ja eben nicht Schuld. So. Und beide übernehmen aber nicht mehr Verantwortung. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen in der Situation. Wir brauchen für uns, für erfolgreiche Therapien, also so wie Sie es formuliert haben, was ist mein Anteil daran? Super. Dann kann man sagen, ja, wir überlegen gerne mit Ihnen gemeinsam als Eltern, wie wir Tim helfen können. Aber mit Schuld können wir eben gar nicht einen Millimeter weiter. Und im Übrigen, zu meinem großen Glück, sagen auch alle empirischen Studien, die jetzt zum Beispiel Verhaltensstörungen bei Kindern oder Essstörungen oder so untersuchen, dass so eine einfache Schuldkonstellation überhaupt nicht trägt. Also man kann nicht sagen, also Mütter lösen Essstörungen aus und andere Mütter lösen ADHS aus. Das ist ein absoluter Quatsch.
Ich merke auch schon, dass die Sprache oder das, was man erzählt, eben sehr, sehr wichtig ist. Auch das, was Sie antworten, ist sehr, sehr wichtig. Sie müssen auf feine Untertöne hören, denke ich mir, in der Psychiatrie. Und jetzt wage ich mal den Link zur Schriftstellerei. Gibt es eine Verbindung, gibt es eine Wechselwirkung, die sozusagen über das Thema Sprache funktioniert zwischen Ihren zwei Berufen? Absolut. Oder sagen Sie, hat überhaupt nichts miteinander zu tun?
Nein, das hat sehr viel miteinander zu tun. Das ist ja der Grund, warum sehr, sehr viele Psychotherapeuten oder Psychiater oder Psychiaterinnen dann eben irgendwann auch mal ein Buch schreiben. Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich habe ja immer auch beides gern gemacht und immer einfach geschrieben, auch noch in meiner Ausbildungszeit und so. Hat mir auch nicht nur Vorteile eingebracht, dann so nebenbei Schriftsteller zu sein. Ja, aber naja, das fanden jetzt nicht alle meine Kollegen gleich gut. So, ja. Aber natürlich, genau, die Verbindung ist die Sprache. Ne? Also wir achten auf Sprache, der Dialog ist das Mittel, mit dem wir helfen können. Ich habe manchmal Patienten, die finden keine Worte. Dann ist es eben auch ganz schwierig. Also ich komme dann schon schneller an meine Grenzen. Oder wir kommen dann im Prozess doch schneller an unsere Grenzen, weil das ist ja das Hauptinstrument, mit dem wir Menschen uns über unsere Seelen sozusagen gegenseitig informieren, ist ja dann doch die Sprache. Ja, also natürlich jetzt mit einem Partner, mit einer Partnerin, da geht es auch mal über Berührung und über solche Sachen. Das ist auch ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Aber so ansonsten, so gerade mit einem Experten, mit dem man vielleicht ein Problem lösen will, da gibt es eben nur die Sprache und da ist eine große Verbindung da, ja.
Nutzen Sie Literatur in der Therapie?
Ja, teilweise, aber mehr indirekt. Also es gibt eben so ein paar Bücher, die ich immer wieder sehr gerne empfehle. Es gibt das Buch Goldener Reiter von meinem Freund Michael Weins. Da beschreibt er seine Erfahrungen, mit einer psychisch sehr kranken Mutter aufzuwachsen. Die hat eine Schizophrenie eigentlich, die Mutter, gehabt. Und wie das ist, als Kind das sozusagen so zu realisieren, da gibt es immer mal sowohl eben Menschen, die selber an Psychosen leiden und die dann sagen, ja, wie ist das denn dann für ein Kind? Da sage ich, das kann ich Ihnen so nicht sagen, aber ich kann Ihnen dieses Buch empfehlen. Und umgekehrt natürlich auch, es gibt dieses tolle Buch von Dave Eggers, ein herzzerreißendes Werk von überragender Schönheit, wo er ja den Umgang mit dem Tod seiner Eltern beschreibt und dann, er ist dann jung erwachsen und muss dann noch seinem Bruder Christopher aufziehen. Es gibt so ein paar Passagen bei David Foster Wallace, der sich ja auch stark mit seiner eigenen psychischen Gesundheit beschäftigt hat. Also da gibt es schon einiges, was ich immer mal empfehle oder wo ich so sage, so guck mal. Weil wichtig ist ja nicht, was in den Sitzungen passiert, sondern zwischen den Sitzungen. Und da kann Literatur manchmal eine Brücke sein.
Aber Sie erzählen auch, also Sie erzählen vielleicht auch Geschichten oder so, könnte ich mir vorstellen.
Na, in der Hypnose, die ich ja auch anwende, ist es ja so, da geht es ja allgemein um sozusagen so eine Art Narration. Das sind ja diese geführten Entspannungen und da geht es ja immer mal darum, so ein Bild zu finden, fast schon auch manchmal einzupflanzen. Also ich erinnere mich an eine Patientin, die ich hatte vor langer Zeit, die hatte eine schwere Tickstörung und wir haben dann gemeinsam so in der Hypnose dieses Bild gefunden von so einem Kraftwerk, was sie selber so gesehen hat für sich, was so kurz vorm Explodieren ist und so fühlte sich immer diese Anspannung, dieses Lärm, dieses Geräusch. Und dann haben wir eben in der Hypnose dieses Kraftwerk sozusagen immer besser kennengelernt. Und dann ist sie auch mal reingegangen in das Kraftwerk. Und dann hat sie das Kraftwerk auch ausgeschaltet. Und dann haben wir so wahrgenommen, wie das ganze Kraftwerk so ausgeht und runterfährt, diese elektrischen, diese Runterfahrgeräusche. Sie hatte auch so eine soziale Phobie, also Angst vor Menschenmassen. Und dann war das dann eben auch so, dass sie dann eben mit im Laufe der Hypnosen wurde, das haben wir das dann immer mehr ausgestaltet. Dass dann da auch eine Menschenmenge steht, die sie schon erwartungsvoll begrüßt und die dann so sozusagen die Halle säumen und sie geht da durch, die umjubelte Ingenieurin, und macht dann sozusagen wie Ballett, schaltet sie schlafwandlerisch sicher die 34 verschiedenen Knöpfe aus, wie so eine Pilotin in so einem Cockpit, und die Halle ist begeistert und applaudiert ihr. Ja, und tatsächlich haben wir die schwere Tickstörung, wegen der die operiert werden sollte, tatsächlich. Also das haben wir dann doch so weit in den Griff bekommen. Also die hatten einen sehr guten Weg genommen. Also geheilt ist immer schwierig bei sowas, aber darauf, sie zu operieren, wäre niemand mehr gekommen am Ende unserer Therapie.
Aber Sie haben das so schön plastisch erzählt. Da merkt man auch ein bisschen Ihre Bühnenerfahrung. Sie sind ja auch Dramatiker und Sie machen mit bei der Reformbühne Heim und Welt.
Nicht mehr, ja, aber habe ich 23 Jahre gemacht.
Genau, also haben Stücke geschrieben, Sie machen auch Podcasts, Sie haben Drehbücher geschrieben, Sie sind mit Kurt Krömer, dem Komiker Kurt Krömer, zusammen in einem Film aufgetreten. Irgendwie ist da doch so ein Familiengehen, oder?
Na, Gene sind ja alle familiär. Ja, aber ja.
Entschuldigung, ich korrigiere, ein künstlerisches Familiengen.
Weiß ich nicht, ja. Also jedenfalls, ich hatte eben das Glück, in einem Haushalt aufzuwachsen, wo man einfach sieht, wie jemand, der künstlerisch sich ausdrücken will, wie man das einfach macht. Das war natürlich ein großer Vorteil. Viele Freunde, die ich habe, sind die ersten Künstler oder Künstlerinnen in der Familie. Und da ist es natürlich dann schwieriger. Die wissen dann nicht, wo sie da anfangen sollen. Das war ja bei mir natürlich einfach. Ich habe dann eben immer geschrieben, dann habe ich gelesen, dann habe ich vorgelesen. So habe ich dann eben auch Kurt Krömer kennengelernt. Dann haben wir immer wieder was zusammen gemacht. Dann hatte ich dieses Stück geschrieben, was wir zusammen gespielt haben. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht auch mal ein Drehbuch schreiben will. Und so geht es dann irgendwie immer weiter. Und da das alles so interessant ist und schöne Möglichkeiten, Ideen, die in einem anderen Kanal jetzt als Roman gar nicht gingen. Also das Drehbuch, an dem ich jetzt gerade arbeite, könnte ich jetzt nicht als Roman veröffentlichen, weil das zu komplex ist. Aber als Drehbuch, als Film wäre es perfekt.
Kommen wir nochmal zum Psychiater zurück. Viele Menschen kommen vermutlich mit dem Wunsch oder mit der Hoffnung zu Ihnen, dass Sie eine Lösung aus dem Hut zaubern. Das hatten wir eben schon. Sie wünschen sich auch einen Zauberstab in diesem Buch. Und dann ist man wie gesund. So läuft's aber nicht. Und wie Sie helfen können, das hören wir jetzt nochmal in einer Passage, nämlich aus dem Kapitel Problemlöser.
Ja. Problemlöser. Psychiater scheinen nichts Besonderes zu können. Sie beherrschen keine Operationstechniken oder haben zumindest nicht die Erlaubnis, Operationen bei Patienten durchzuführen. In ihren Praxen stehen keine größeren Geräte als vielleicht ein Kopierer oder eine Kaffeemaschine und sie verschreiben nur eine Handvoll von Medikamenten, weniger als die meisten Internisten allein zur Behandlung des arteriellen Hypertonus regelmäßig anwenden. Interessanterweise dürften wir Psychiater aufgrund der sogenannten Kurierfreiheit auch zahnärztliche Behandlungen vornehmen, aber ich glaube, das ist nichts, was wir oder andere wollen sollten, nur weil wir es dürfen. Alles, was wir können, ist quatschen, laut ist das gängige Vorurteil und manche von uns können angeblich auch noch zuhören. Es ist für viele Patienten eine große Enttäuschung, dass wir nicht am Ende unseres Zuhörens, auch nicht nach Dutzenden von Stunden des Zuhörens, gefühlt 10.000, die Lösung verraten können. Manchen kommt das vor wie eine fehlende Pointe, als ob sie ihre Unterlagen bei der Steuerberaterin abgäben, um Monate später herauszufinden, dass diese die Unterlagen nur abgeheftet hat. Ich verstehe die Enttäuschung, mir geht es genauso. Niemand wüsste lieber als ich die Antwort auf alle Fragen, die mir gestellt werden. Schon seit meiner Kindheit ist das so. Da wir also nichts können und eben auch keine Lösung haben, stellt sich die Frage, wie wir überhaupt helfen können. Denn interessanterweise sind viele unserer Patienten, denen wir keine Lösung anbieten können, der Meinung, dass wir ihnen dennoch helfen. Um das zu verstehen, ist es wichtig, das Konzept inkrementeller Lösungen zu verstehen. Denn in Gesprächen, in Fragerunden und Interviews wird sehr viel über kategoriale Lösungen gesprochen. Neue Gesetze, neue Straßen, neue Partner. Dabei sind die Lösungen in der Realität häufig kleiner und vielschrittiger, haben aber den Vorteil zu funktionieren. Wenn es Probleme mit einem bestimmten juristischen Sachverhalt gibt, hat sich der Ruf nach neuen Gesetzen zum Normalfall entwickelt, obwohl Experten einen Tag später fast immer darauf hinweisen, dass diese nicht nötig seien und die richtige Lösung wäre, die bestehenden Gesetze besser anzuwenden, die ausführenden Behörden stärker zu unterstützen und den gesellschaftlichen Fokus mehr auf das diskutierte Problem zu lenken. Und auch bei Verkehrs- und Beziehungsproblemen scheint es meist verlockend, die alten Wege zu verlassen und völlig neue Wege zu gehen, bis man dort sehr schnell die alten Probleme wieder trifft. Besser funktioniert es, viele kleine wichtige Veränderungen auf den Weg zu bringen, damit die bisherigen Dinge wieder so funktionieren, wie man sich das wünscht. Es ist viel großartiger, eine neue Brücke einzuweihen. Dann steht man da im feinen Zwirn mit der Schere in der Hand oder ein Foto in der lokalen Presse ist gewiss. Steckt man das gleiche Geld in die Sanierung von 5 vorhandenen Brücken, wird dies meist nicht bemerkt und höchstens mal kritisiert, weil der Verkehr über die aktuell zu sanierende Brücke eingeschränkt ist. Dass über die 5 vorhandenen Brücken mehr Verkehr möglich ist als über 2 neu gebaute, darüber wird nicht gesprochen. Kategoriale Lösungen haben einfach mehr Glamour, so wie kategoriale Probleme mehr Aktualität zu haben scheinen. Wie viel leichter berichtet es sich über einen begangenen Mord und wie viel schwerer und uninteressanter ist es, über das Abnehmen der Gewaltkriminalität gewissermaßen Dutzende nicht begangener Morde zu berichten. Wie schwer fällt es uns, sich über den Klimawandel und die wachsende Schere zwischen Arm und Reich zu interessieren und mit welchem Maximalinteresse diskutieren wir, ob der Bundespräsident ein Spielzeugauto geschenkt bekommen hat oder nicht. In den Jahren meiner Berufsausübung habe ich immer besser verstanden, dass die Probleme meiner Patientinnen und Patienten oft aus vielen kleinen Puzzlesteinen bestehen, wie sie auch in vielen kleinen Schritten gelöst werden müssen. Manchmal gerät mir über diese Betrachtungsweise dabei sogar die Nennung der Diagnose in den Hintergrund, was schon bei manchen meiner Patienten für Irritationen gesorgt hat. Aber nach meiner Erfahrung hilft die Diagnose den einzelnen Patienten nur in bestimmten Fällen weiter. Zum Beispiel, wenn ein jugendlicher Transgender-Mensch oder ein Erwachsener mit ADS erfährt, dass es viele solcher Fälle gibt. Doch selbst dann ist die Nennung der Diagnose immer nur der Anfang des Wegs. Aber dazu später mehr.
Ja, es ist der Anfang des Wegs und dann geht es in kleinen Schritten weiter. Das ist für Patienten wahrscheinlich wahnsinnig schwer zu akzeptieren, oder?
Naja, aber man weiß ja schon, dass Psychotherapie meistens ein bisschen länger dauert. Ich weiß immer, jetzt ist eigentlich ganz gut, so im April kann man immer noch so darauf hinweisen, dass man sagt, na gucken Sie mal, wie viele Leute am 20. Januar wieder rauchen. Also Gewohnheiten zu verändern, Wege zu verlassen, ist eben ganz, ganz schwer. Deswegen dauert das ein bisschen. Man will dann auch diese Lösung oder die Ideen, die man so hat zum eigenen Leben, nochmal in der Realität ausprobieren, kommt dann wieder zurück und sagt dann, das hat gut funktioniert oder das hat gar nicht funktioniert. Na gut, warum denn nicht? Oder dann vielleicht probiert man es nochmal. Also es ist wirklich ein Prozess und auf den muss man sich einlassen. Also ich auch vor allen Dingen.
Was mich noch interessieren würde, das Thema Depressionen und Burnout thematisieren Sie auch öfter in dem Buch und Sie schreiben, das sei noch immer stigmatisiert. Also wenn sich jetzt jemand sozusagen krank schreiben lässt von Ihnen und dann steht auf der Krankschreibung sozusagen Psychiater Dr. Hein, ist das irgendwie kein gutes Gefühl, nehme ich mal an. Besser wäre es dann zumindest mal irgendwie vom Burnout zu sprechen oder wie ist das?
Naja, also der Arbeitgeber darf ja die Diagnose nicht erfahren. Burnout ist im Grunde genommen ein Synonym für Depression. Also es gibt keinen Burnout in den Klassifikationssystemen der Krankheiten, weil einfach fast immer eine Depression gemeint ist. Aber irgendwie, der Burnout klingt irgendwie aktiver. Man hat vorher gebrannt und jetzt ist man ausgebrannt. Also das klingt irgendwie berechtigter. Eine Depression klingt so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, der möchte nicht aufstehen morgens oder hat schlechte Laune. Und so ist sich da was am Wandeln. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass jetzt gerade so in den letzten Jahren dann doch vielleicht eben diese Stigmatisierung ein bisschen zurückgeht. Menschen der jüngeren Generation, auch sehr berühmte Menschen, also Billie Eilish zum Beispiel oder Sophie Passmann oder so, die sprechen einfach ganz offen über ihre depressiven Symptome. Auch ja jetzt kürzlich gerade Kurt Krömer und Thorsten Sträter in dieser wunderbaren Sendung, wo sie einfach darüber sprechen, wie das eben ist, depressiv zu sein. Und insofern bin ich da optimistisch, dass dieses Stigma, dieses völlig alberne und falsche Stigma sich verliert, weil dadurch interessanterweise, glaube ich, auch die zum Beispiel Krankheitstage und so auch geringer werden würden. Ja, weil wenn man dafür nicht in Sack und Asche gehen muss, dass man depressiv ist oder dass man eben sagt, mir geht's gerade nicht so gut, ich würde gerne jetzt mal die nächsten 2 Monate zum Beispiel, wäre jetzt eine sehr lange Zeit, aber mindestens die nächsten 2 Wochen würde ich jetzt mal ganz genau auf die pünktliche Einhaltung meiner Arbeitszeit achten, einfach weil ich jetzt ein bisschen auch mich um mich kümmere möchte und Kraft tanken möchte und so. Und wenn dann allgemein gesagt würde, ja gut, ist doch toll, schön, dass du dich um dich kümmerst und so, ist ja viel besser, als wenn dieselbe Person ein halbes Jahr sich krank schreiben lassen muss, weil der Arbeitsprozess ansonsten für sie nicht funktioniert.
Ich würde den Eindruck auch teilen, dass sich da in den letzten Jahren einiges verändert hat, was die Entstigmatisierung mindestens mal dieser psychischen Erkrankung angeht. Ich glaube, bei anderen ist es, schätze ich mal, noch schwieriger, als wenn jemand sagt, ich habe Schizophrenie. Das irritiert vermutlich
ehrlich
immer
gesagt, noch. Ehrlich gesagt, das ist interessant, dass Sie das gerade anbringen, weil ehrlich gesagt, vor kurzem bin ich so drauf gekommen, dass ich das auch nicht mehr sagen würde. Also ich behandle ja viel und gern Menschen mit psychotischen Störungen, aber ich glaube, den Begriff der Schizophrenie, der ja sowas Endgültiges hat, was Chronisches, was auch nicht, widerspricht meiner klinischen Erfahrung. Ich finde es auch besser, es als eine psychotische Störung ganz lange zu sehen oder eine chronische psychotische Störung, weil dieser Gedanke, ich will gemeinsam mit dem Patienten dieses Ding heilen und in den Griff kriegen. Und ich will eigentlich, dass der Patient es schafft, sozusagen gut im Leben anzukommen, zu bleiben und dort selber glücklich werden zu können, besser ist. Also der Begriff der Schizophrenie hat doch was sehr Absolutes und was sehr Pessimistisches. Ich habe natürlich, wie gesagt, einige Patienten in der Art. Und jetzt ging es um die Corona-Impfbescheinigung. Also die Impfverordnung des Landes Berlin sieht vor, dass Menschen mit Schizophrenstörungen so auch früher in dieser hohen Priorisierungskategorie sind. Und jetzt sollte ich ja diese Bescheinigung ausstellen. Ich habe das schon natürlich gern gemacht, weil es war auch ein medizinisch völlig sinnvoller Gedanke. Aber ich habe mich eigentlich sehr schwer getan, das auf den Zettel, die Diagnose zu schreiben, weil ich eben dachte, na, weiß ich nicht. Und habe dann geschrieben, laut Impfverordnung, habe dann geschrieben, Paragraph 3 Absatz B, oder habe dann geschrieben, wo das dann zu finden ist, was meine Patienten haben, habe aber dieses Wort dann nicht gerne. Also habe ich nicht aufgeschrieben. Bin drumherum, habe mich drumherum geschummelt, weil ich das irgendwie komisch falsch finde.
Aber es ist schön, Sie haben jetzt im Grunde nochmal formuliert, worum es geht, nämlich Menschen wieder in das Leben zu bringen und sie darin zu halten, in einem einigermaßen zufriedenen Dasein.
Genau, wir haben psychisch Kranke tatsächlich über Jahrzehnte in der ganzen Welt aussortiert und abgesondert. Und Gott sei Dank darf ich in der Zeit groß werden oder ich bin ja jetzt wahrscheinlich schon groß. Also Gott sei Dank darf ich in der Zeit leben, wo wir diesen falschen Gedanken überwunden haben. Also bin ich echt froh drum.
Vielen Dank, Jakob Hein, dass Sie da waren.
Danke, Frau Bockert. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, das Buch Hypochonder Leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis ist im Galliani Verlag erschienen. Mein Name ist Anja Brockert. Tschüss.